freue mich immer wieder, wenn ich bei euch sein darf. Das ist eine Gelegenheit, wo wir uns geistlich erbauen können. Wie so schön auch in der Sabbatschule hatten wir so schöne Gespräche. Gespräche, die uns eigentlich im Glaubensleben weiterbringen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, was wir heute brauchen. Nach einer anstrengenden Woche, die wir jeder von uns hatten, ist es gut, dass wir einen Ruhepol haben, dass wir die Gemeinschaft haben mit Gott, dass wir unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Probleme alle auf Seite lassen und hier kommen, um Gottes Wort zu hören, um gestärkt zu werden am inwendigen Menschen. Dem Herrn sei Dank für diesen göttlichen Ruhetag. Es ist ein großes Vorrecht, wir können es vielleicht nicht mal fassen, aber andere Leute, die haben keine Ruhe, die sind pausenlos im Stress, in ihren Aufgaben. Und wir können Gott danken, dass wir diese Ruhepause haben. Bitten wir doch den Herrn, dass er mit seinem Heiligen Geist heute anwesend ist. Ich möchte mich vereinen mit dem Gebet des Psalmisten, des Gutes, das wir unsere Häupter neigen, wo er sagt im Psalm 19, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, o Herr, mein Hort und mein Erlöser. Amen. Ich lade euch an, mit mir eure Bibeln zu öffnen. Und zwar will ich einen Text heute mit euch lesen aus 1 Korinther 9, 24 bis 27. 1 Korinther 9, 24 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die so in den Schranken laufen, die laufen alle, aber einer erlangt das Kleinod, laufen nun also, dass ihr es ergreift. Ein jeglicher aber, der da kämpft, enthält sich alles Dings, jene also, dass sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche Krone. Ich laufe aber also nicht als auf das Ungewisse, ich fechte also nicht als der in der Luft streicht, sondern ich betäube meinen Leib und zähme ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Der Apostel Paulus gebraucht hier das Bild aus der Vergangenheit. Die Gemeinde Korinth, die war sehr vertraut mit den Wettkämpfen, mit den Sportkämpfen der damaligen Zeit. Aber ich denke, es ist auch heute ganz aktuell. Sportkämpfe hat es damals gegeben und hat es auch heute gegeben. Wenn ich denke, viele Fußballfans, wenn eine Fußballübertragung ist, dann haben sie Probleme, in die Gemeinde zu kommen. Oder wenn Veranstaltungen sind, da sieht man auch eine Lücke in der Gemeinde. Also wir sind auch gefesselt an diesen vergänglichen Dingen, die uns begegnen. Die Frage an uns ist und an mich, sind wir Betroffene? Machen wir auch mit da, wo wir nicht mitmachen sollten, wo wir die Prioritäten eigentlich anders setzen sollten? Kämpfe hat es zu allen Zeiten gegeben und solange die Welt besteht, wird es Kämpfe geben. Kämpfe zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse, zwischen der Wahrheit und der Unwahrheit. Diese Kämpfe waren und werden immer bleiben. Wenn wir aufmerksam den Ablauf des menschlichen Lebens verfolgen, dann müssen wir feststellen, schon die kleinen Kinder haben ihre Probleme, ihre Kämpfe, ihre Sorgen. Zu schweigen sei, dass auch die Eltern und besonders die Mütter, die alleinerziehend sind, ihre Probleme haben und manchmal nicht fertig werden. Schüler, die in der Schule sind, haben manchmal ihre Probleme, sie werden nicht, kommen nicht zurecht mit den Schülern, werden gemobbt, gehänselt, wie auch immer, ist nicht immer einfach. Ich denke, die Schüler von heute, die haben mehr Probleme, mehr zu kämpfen, wie wir das in der Vergangenheit hatten. Ich weiß es nicht, wie, aber viele von ihnen kämpfen um ihre Zukunft, um ihre Sicherheit, Bewerbungen schreiben. eine Arbeitsstelle zu finden, einen Arbeitsplatz zu finden. Kämpfe draußen und drinnen. Wenn wir die Geschichte verfolgen und die Vergangenheit ein wenig aufrollen, so erkennen wir, dass zu allen Zeiten Kämpfe waren. Wenn ich denke, in der Vergangenheit war in Ruanda diese großen Kämpfe, in Kosovo, in Tschetschenien und heute ist die ganze arabische Welt einbezogen in diese Kämpfe, in diese Terrorkämpfe eigentlich. Eigentlich nicht nur die arabische Welt ist da betroffen, sondern auch wir in Europa sind aktuell betroffen. Wir haben unsere Probleme. Und ich denke so, diese Menschen, die kämpfen und ein Ziel vor sich haben, die haben auch im Hinterkopf diesen Gedanken, in Frieden zu leben. Und jeder möchte ja in Frieden leben. Wenn wir denken, nur in der vergangenen Woche in Hamburg, was da beim G20-Gipfel geschehen ist, kämpfen um alle Dinge, um Recht, um Gerechtigkeit, um Frieden. Und das war ja eigentlich das Motto, Frieden. Und wie sehr haben sie geschadet der ganzen Stadt und der Bevölkerung da, dort, die dort betroffen waren im Zentrum, die haben alles mitbekommen und das war nicht einfach für sie. Mit Recht könnte man fragen, warum geschieht das alles? Warum sieht Gott, wenn es einen Gott gibt, hört man oft die Frage, warum sieht Gott noch zu? Warum lässt Gott es zu? Oder wie lange noch? Wie lange noch? Da stellen wir auch uns die Frage, wie lange noch? Wir leben heute und jetzt noch in Frieden miteinander. Es scheint, als würden die Gelehrten doch recht gehabt haben, als sie sagten, unsere ganze Welt, die sitzt auf einem Pulverfass. Und da braucht nur ein Verrückter, der auf den berühmten Knopf drückt und die ganze Welt ist im Krieg, im Feuer. Wenn ihr all dieses seht, sagt Jesus einmal in Lukas, wenn ihr all dieses seht, so erhebet eure Häupter. Darum, dass ihr eure Erlösung habt. Freut euch. Wir hatten jetzt die Antwort, jetzt freuen wir uns eigentlich, wenn Schwierigkeiten auf uns zukommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja. Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, warum macht er nicht Schluss? In dem Buch Der große Kampf, ich möchte heute mehrere Zitate mit euch lesen und vielleicht ein paar Texte mehr. Im Buch Der große Kampf, Seite 590, haben wir ein Zitat, wo es sagt, Satan ergötzt sich an Kriegen, denn dieser erweckt die schlimmsten Leidenschaften der Seele und rafft dann seine Last und blutuntergetauchten Opfer hinweg in die Ewigkeit. Es ist daher Satans Absicht, die Völker gegeneinander zum Krieg aufzuhetzen, denn auf diese Weise kann er die Gedanken der Menschen von den Vorbereitungen ablenken, die sie befähigen würden, am Tag des Herrn zu bestehen. Also Satan hat eine Taktik, ob wir es wollen oder nicht, dass Kriege, dass Schwierigkeiten über uns kommen, das ist nicht immer nur dem Zufall zuzuschreiben. In diesen Zitaten erfahren wir die Beweggründe des Bösen. Eigentlich hat der Böse nicht nur hier und jetzt diese Kämpfe begonnen, sondern schon im Himmel hat er das begonnen. Und als er auf Erden war, hat er in Eden angefangen, diesen Kampf. Und Jesus wurde nicht verschont, als er die 40 Tage gefastet und gebetet hatte. Da ist der Satan zu ihm gekommen. Und er ist nicht so mit der Gabel gekommen, wie es überall irgendwo gezeichnet wird. Sondern er ist gekommen als ein Lichtengel. Und es war schwierig für Jesus, dass er das anerkannte. Satan, ein anderes Zitat, Satan wirkt auch durch die Elemente, um seine Ernte, die unvorbereiteten Seelen einzusammeln. Er hat die Geheimnisse des Laboratoriums der Natur studiert und setzt seine ganze Macht darin ein, um die Elemente zu beherrschen, wie Gott es ihm erlaubt. Hier hat er Grenzen. Ja? Wie Gott es ihm erlaubt. Und ich glaube, als Kinder Gottes haben wir eine Schutzwall. Wenn wir unter diesem Schutzwall stehen, dann wird Gott auch uns heute noch bewahren. Als es ihm gestattet wurde, Hiob heimzusuchen, da waren Herden, Knechte, Kinder, das Vieh, die ganze Herden, alles weg, auf einen Schlag. Und Hiob, der Gottesmann, der hätte jetzt auch zweifeln können, ist Gott gerecht, bin ich auf dem richtigen Weg? Aber nein, er sagt so, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde oder mir, ob ich mich auch so verhalten würde. Ein weiteres Zitat im großen Kampf 590. In Unfällen und Not und Wasser zu Land, in großen Feuerbrünsten, in wütenden Wirbelstürmen und schrecklichen Hagelwettern, in Orkanen, Überschwemmungen, Springfluten und Erdbeben und allen Orten und in tausenderlei Gestalten übt Satan seine Macht aus. Er fegt die reifen Ernte hinweg und Hungersnot und Elend folgen. Das ist alles die Absicht Satans. Von wo eigentlich? Er erfüllt die Luft mit einer tödlichen Seuche und Tausende kommen durch Pestilenz um. Die Heimsuchungen werden immer häufiger und die unheilvoller werden. Je näher wird der Wiederkunft Christi kommen. Feuerbrünste in Portugal, die Medien, die haben uns gezeigt, in Spanien, in Italien ist jetzt eine Feuerbrunst ausgebrochen, Waldbrände, Kalifornien, überall. Tornados waren hier in Deutschland nie bis jetzt und jetzt hört man immer wieder das. Und gerade gestern haben sie gezeigt im Fernsehen, dass ein Tornado war und hat eine Feuerwalze mitgenommen und die ganze Wirbel, der war nur mit Feuer. Aber Satan, der spielt sein Werk heute besonders hart mit uns. Bei den Wetternachrichten sagte ein Professor über diese Wettervorhersagen, sagte so, diese Katastrophen werden immer häufiger auftreten, sie werden auch immer heftiger und mit verheerendem Ausmaß werden. Wie bitte? Hat dieser Wettermann, wie wir so sagen, hat er Kenntnis, sagt er nicht, der Leben weiter. In der letzten Zeit wird es sie häufiger und werden immer heftiger Probleme sein und Stürme. Und in dieser Zeit leben wir heute. Ob wir es wollen oder nicht. Warum greift Gott nicht ein, hatten wir auch vorher gesagt schon. Erkennen wir eigentlich den Puls der Zeit? Gott hat uns Voraussagen gegeben, was alles auf uns zukommen wird. Und wir gehen manchmal so achtlos vorbei an den Worten Gottes. Damals vor knapp 2000 Jahren, als die Sportkämpfe in der Stadt Olymp abgespielt wurden, versucht der Apostel Paulus den Gläubigen klarzumachen, was er eigentlich meint mit diesen Sportkämpfen. Sportler, die sich beim Wettkampf beteiligen, haben feste Regeln. Ich habe einige mir notiert, diese Regeln, die sie in der Vorbereitung für ihren Kampf befähigen sollen, dass sie Durchhaltevermögen haben. Grundsätzlich sagt es so, zuerst Disziplin. Es muss ein disziplinierter Mann sein, eine Frau. Mäßigkeit, Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, äußere Konzentration, einen eisernen Willen und das Ziel muss immer im Auge sein. Und das ist nicht immer leicht. Du darfst nicht zurückschauen bei den Olympischen Spielen, bei den Marathonläufern. Nicht zurückblicken. Einfach vorwärts, das Ziel fest im Auge haben. Wenn du zurücksiehst, dann siehst du einen auf deiner Ferse und dann fängst du an zu schwanken. Wer bei der Siegesehre dabei sein will, muss mitmachen. Zuschauer werden nie ein Ziel erreichen, kein Pokal erhalten. Sie werden auch bei der Mannschaft nicht gekrönt werden. Und wie oft hört man als Zuschauer, oder auch wir manchmal, dass so manche Spiele, da hat er einen Fehler gemacht, da hätte er mehr kicken müssen und so weiter. Ja? Also wir fiebern auch mit. Ja? Das ist, niemand kann für uns den Himmel ringen, erkämpfen. Auch Gott wird es nicht tun gegen unseren Willen. Josua, der Führer des Volkes Israel, hat nach seinem erfüllten Leben, am Abschluss seines Lebens, hat er das ganze Volk Israel zusammengerufen und hat es ermahnt. Und hier in Josua 24, Vers 15, da ruft er das Volk zu einer Entscheidung auf. Und er sagt dort, wir können das lesen, Josua 24, 15. Gefällt es euch nicht, dass ihr dem Herrn dienet, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stromes, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das hört man oft von Eltern, Familien. Wir wollen mit unseren Kindern zusammen den rechten Kampf kämpfen. Und wir möchten dem Herrn dienen von ganzem Herzen. Ich wünsche uns und mir ganz persönlich, dass wir diesen Mut zu dieser Entscheidung haben. Ich aber und mein Haus sollen dem Herrn dienen. Gott hat uns sein Wort als Waffenrüstung im Glaubenskampf angeboten. Es hängt von mir ab, ob ich sein Angebot annehme oder verwerfe. In der Schatzkammer der Zeugnisse, Seite 104, sagte Jesus von sich selbst, Jesus hat das Ziel seiner Sendung nie aus den Augen verloren. Er ist immer bewusst gewesen. Er hat einen Auftrag, er hat ein Ziel zu erreichen. Und in dem Buch Der Eine, 66, in der Versuchung war die Waffe seiner Ritterschaft das Wort Gottes. Es steht geschrieben. Luther stand auch da vor dem Reichstag gesagt, ich kann nicht anders, Gott helfe mir dazu. Ja? Standhaft. Der hatte ein Ziel in seinen Augen, er hat gewusst, er ist auf dem Rechten. Auch wir können Sieger werden, wenn wir auf einen, so spricht der Herr, uns stützen. Als Gläubige haben wir alle einen Kampf auszufechten. Das heißt, in diesem Kampf durchzuhalten. Wir müssen als Sieger aus diesem Kampf hervorgehen. Ohne Kampf kein Sieg, ohne Sieg keine Krone. Keine Krone. Als Gläubige können wir sehr viel von Sportwettkämpfen lernen. Sie schauen weniger die Mühe, sie haben Disziplin, sie lassen sich führen, sie befolgen die Anweisungen des Trainers, also verschiedene Grundsätze. In dem Buch Wirken der Apostel, Seite 311, sagt uns der Geist der Weissagung, wie viel sorgfältiger sollten wir als Christen uns bemühen, Selbstverleugnung zu üben, Neid, Hass, Argwohn, Verleumdung und Habsucht sind hinderliche Lasten, die der Christ abwerfen muss, wenn er dem Lauf das ewige Leben siegreich beenden will. Aber wir haben viel zu tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jeder hat ja mit seinem Leben zu kämpfen. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und Jesus hat dir und mir diese Kraft zum Überwinden gegeben. Wenn wir nicht vergessen, wie der Herr uns auch bis jetzt geführt hat. Er sagt, wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, es sei denn, wir vergessen, wie uns der Herr geführt hat bis jetzt. In dem Buch Wirken der Apostel, Seite 313, gibt uns Ellen White einen anderen Gedanken. Keiner, der sich den geltenden Regeln unterwirft, wird am Ende enttäuscht sein. Wer sich rückhaltlos einsetzt und daran beharrt, wird auch Sieger sein. Weiter sagt es, denn hier geht es nicht um einen Wettlauf nur der Schnellen oder einen Kampf der Starken. Der schwächste Gläubige kann ebenso wie der Stärkste die Krone der unvergänglichen Herrlichkeit erlangen. Sieger kann jeder werden, der durch die Kraft der göttlichen Gnade sein Leben dem Willen Gottes unterstellt. Und hier bin ich und du gefragt. Stelle ich meinen Willen dem Willen Gottes unter? Akzeptiere ich das? Warum versprechen wir uns viel von den Dingen dieser Welt, statt uns auf Christus zu verlassen, Prioritäten zu setzen eigentlich? Wir müssen uneingeschränkt und mit ungeteiltem Herzen vor das Angesicht Gottes treten, uns von irdischen Dingen abwenden und auf weltliche Freude verzichten, sonst werden wir niemals Nachfolger Jesu werden. Sei ganz meine oder lass es ganz sein. Eins von beiden. Oder drinnen oder draußen, da gibt es kein Wenn und Aber. Da wird kein Auge zugedrückt. Niemals wird ein gleichgültig passiver Kämpfer ein Sieger werden. Ist es egal, wie unser Glaubenskampf enden wird? Vielleicht stellen wir uns die Frage. Wenn ich denke, ich habe gelesen von einem Boxer, der viele Zeit vorher die Schwächen und die Stärken seines Gegenüber studiert. Und mit sehr Aufmerksamkeit sieht er jede Bewegung. Warum? Dass er weiß, wo er einsetzen soll oder nicht. Und ein Läufer, der sagt so, wenn ich nicht täglich meine paar Kilometer laufe, so kann ich nicht erwarten, wenn ich beim Marathonlauf bin, ans Ziel zu gelangen. Ich muss die Vorbereitungen jeden Tag tun, machen. Gott führt sein Volk schrittweise. Jeden Tag heißt es, eine Begegnung mit dem himmlischen Trainer zu haben. Und die haben wir ja. Und es ist schön, dass wir heute Sabbat haben, dass wir den ganzen Tag nachsinnen können über diese Begegnung mit unserem Heiland Jesus Christus. Tägliche Aufnahme der geistlichen Speise ist sehr wichtig für jeden von uns. Tägliche Verbundenheit mit der Quelle der Kraft. Tägliche Verbundenheit mit dem Telefon nach oben. 24 Stunden stehen dir zur Verfügung, wie du sie ausfüllst, das ist dein Problem. Das Leben eines Christen, Schatzkammer 1, 297, das Leben eines Christen ist ständiger Kampf. Das dürfen wir nicht vergessen. Es befindet sich immer in Bewegung. Ein Ausruhen gibt es nicht. Nur durch beständiges, unaufhörliches Bemühen überwinden wir die Versuchungen Satans. Durch die Reinheit und Kraft der Wahrheit werden wir als Volk Sieg erreichen. Allein. Reinheit. Der Apostel Paulus schreibt an die Philipper, Philipper 3, Vers 13 und 14, wollen wir lesen, wenn ihr die Bibel habt. Philipper 3, 13 bis 14. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Eines sage ich euch, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich zu dem, was da vorne ist. Und ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält, die himmlische Berufung Gottes in Jesus Christus. Vergesse, was dahinten ist. Was vergangen ist, können wir nicht mehr ändern. Und so oft grübel ich über manche Schwierigkeiten oder Niederlagen aus der Vergangenheit, sind weg. Die kann ich nicht mehr ändern. Und in Kapitel 4, in Philipper 4, Vers 13, sagt der Apostel Paulus, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Und wenn wir Christus als unseren Führer haben, dann können wir das Ziel nie verfehlen. Das war eigentlich der Grundsatz, auf das der Apostel Paulus gebaut hatte. Sicherlich hatte auch er manche Niederlagen zu verzeichnen. Niederlagen in seinem Leben, in seinem Glaubensleben hatte er ja. Was ihm aber neue Impulse gab, war eigentlich seine Begegnung mit dem Heiland Jesus Christus. Und da hat er sein ganzes Leben, das er bis dahin hatte, auf den Kopf gestellt. Da steht er einfach dort und hört die Anweisung und dann stellt er die einfache Frage: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Bis jetzt hat er mit eigener Kraft, mit eigenem Denken, mit eigenen Fühlen hat er seine Botschaft weitergebracht. Und auf einmal steht er da und sagt: Jetzt bist du dran. Jetzt zeige du mir. In seinem Leben hat er manche Fehler auch gemacht. Viele von uns haben auch im Glaubensleben nicht die richtigen Ausdauer. Wir werden schnell müde. Müdigkeitserscheinungen treten auf bei Jung und Alt. Nicht selten muss man auch feststellen, dass wir erschöpft sind, dass wir vielleicht enttäuscht sind. Und wie oft fragen wir uns und stellen uns die Frage, man hört es oft in den Gemeinden, wie lange wird es noch dauern, bis Jesus kommen wird? Das ist die Frage, die oft gestellt wird. Wann wird Jesus endlich kommen, dass er all diesem ein Ende macht, diesem Kampf? Und die andere Frage, werde ich auch in der Schar der Erlösten sein? Das ist die ernste Frage, die wir uns stellen müssen. Eigentlich sagt der Apostel Paulus, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Ja. Und der Psalmist David, der sagt dort im Psalm 139, prüfe du mich und siehe, ob ich auf bösen Wege bin und führe mich auf rechten Wege. Schon unsere Eltern hatten gesagt, ich kann mich erinnern, ich war da so wie ein Zylinder, waren wir da in der ersten Reihe. Und der Prediger hat gesagt, diese Kinder werden Jesus kommen sehen. Die Zeit ist vergangen. Viele von denen, die da gesessen sind, haben wir auf dem letzten Weg begleitet. Sind wir enttäuscht? Jesus ist noch nicht gekommen. Warten wir noch so sehnsüchtig? Sind wir so in der Vorbereitung wie ein Sportler, ständig auf Achse, ständig auf Draht? Sind Sie vielleicht entmutigt, dass Jesus Christus noch nicht gekommen ist? Wir hatten in der vergangenen Zeit den Petrusbrief und in 2 Petrus 3, Vers 4 sagte der Apostel Petrus, dass manche später sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Es ist schon viele Zeit vergangen, ja. So, unsere Väter sind in den Schlafen, bleibt das alles, wie es am Anfang der Kreatur war. Sind ihr enttäuscht? Otto, wolltest du was sagen?
Ich denke an die, die jetzt schon verstorben sind. Ja. Die sind ja näher dran als wir.
Oh ja.
Ja. Die brauchen nicht mehr durch die große Trübsalzeit gehen. Ja. Zum Beispiel. Wir haben es eigentlich geschafft.
Ich habe immer gesagt, so, was wir Vorteile haben, diejenigen, die uns vorangegangen sind, sie sind der Versuchung nicht mehr ausgesetzt, die wir versucht werden. Aber wir sind noch da. Und Satan ist hinter jedem Einzelnen. Ja. Ein Zitat sagt, Jesus hat den Sieg über das Böse errungen, aber Jesus' Sieg ist nur dann unser Sieg, wenn wir uns von ihm, alles von ihm erwarten und uns ganz und gar von ihm übergeben und uns von ihm nicht trennen lassen. Das heißt, wir brauchen eine tägliche, reelle Beziehung mit ihm. Ich denke an den reichen Jüngling, der ist auch zu Jesus gekommen und er stellt die Frage, Herr, was fehlt mir noch? Er war ein aufrichtiger Jünger. Ja? Und Jesus hat auf diese aufrichtige Frage auch eine aufrichtige Antwort gegeben. Er hat ihm gesagt, halte die Gebote. Von Kindheit habe ich sie gehalten. Was sagt er dann? Was fehlt mir noch? Und Jesus sagt dann, geh und verkaufe alles und gib es den Armen. Und dann komm und folge mir nach. Und wie hat der junge Mann gehandelt? Er ging betrübt weg. Was nützt es, ein ganzes Leben in der Nachfolge Jesu gestanden zu sein und bei einer Gelegenheit dem Herrn Jesus den Rücken zu kehren. Für immer. Bei vielen von uns mag der Anfang gut gewesen sein, aber in der Nachfolge Jesu geht es um mehr. Viel mehr als nur um einen guten Anfang. Unser Glaube wird in den verschiedenen Lebenslauf auf die Probe gestellt. Paulus zeigte uns, dass wir ständig in Bewegung sind, auch in unserem Glaubensleben. Ich wünsche uns, dass wir auch den guten Kampf des Glaubens kämpfen, dass wir einmal bei der Siegerehrung dabei sein können. Aber die Entscheidung treffen wir heute, jetzt und hier, wo wir eigentlich sein möchten. Wir waren im Jahre 1999 in Windisch-Eschenbach, da war ein Maranatha-Seminar. Da waren wir zusammen mit Bruder Heiner Lachmann. Kennt Bruder Heiner Lachmann? Er hat uns einige Erfahrungen erzählt. Unter anderem hat er uns gesagt, dass er zu seinem Hausarzt gegangen ist und der Hausarzt sagte: Heiner, wenn du willst oder nicht, aber du musst ins Krankenhaus, dass du dich richtig durchchecken lässt. Er sagt: Muss das sein? Muss das sein? Können Sie nicht diese Untersuchungen unternehmen? Bruder Lachmann war neu getauft und er sagte so: Wir hatten so viele Pläne, mit anderen Brüdern Missionsarbeit zu unternehmen. Also, das war seine Welt. Und sagte so: Dann sieht Gott nicht unseren guten Willen, den wir haben, dass wir etwas Gutes für Gott machen möchten? Na gut. Er geht ins Krankenhaus, vielleicht kennt ihr die Geschichte auch, ich weiß es nicht. Er sagt: Ich komme in ein Zimmer und in diesem Zimmer war ich allein den ganzen Tag. Gott sei Dank. Er sagt: Ich hatte mir eine Tasche mit Büchern mitgenommen zu studieren und gegen Abend wird ein Bett in das Zimmer reingeschoben. Ein junger Mann, der hatte so ein kleines Ding, ein Handradio, und das war immer auf Zimmerlautstärke eingestellt, sagte Bruder Lachmann. Der sagt: Du, ich habe ihn gebeten, lass doch leiser, hör für dich. Wahrscheinlich waren damals diese Kopfhörer und diese Stöpsel noch nicht so aktiv. Ja? Und er sagte: Du, das war nicht zum Aushalten. Da sagte er: Ich bin in die Krankenhauskapelle gegangen und bin dort niedergekniet und habe gesagt: Gott, du kennst ja meine Situation, befreie mich doch. Lass ich doch Gnade von dir empfangen, dass ich nicht so gestört werde von diesem jungen Mann. Und ich komme raus und gehe den Flur entlang. Da sieht er, aus seinem Zimmer wird ein Bett rausgeschoben. Der junge Mann auf dem Bett, die Pfleger, die Krankenschwestern, alles, deine Klamotten, alles auf dem Bett. Und er wird vorgeschoben, der sagt: Ich gehe jetzt neugierig hinter ihm und schaue, was geschieht da. Und da wird er in ein Zimmer reingeschoben, ein Vier-Betten-Zimmer belegt und quer wurde sein Bett geschoben. Da sagt mir: Das ist komisch jetzt. Und da fragt er so einen Pfleger: Von wo haben Sie den Befehl, dass er verlegt wurde, der junge Mann? Der zeigt nach oben. Von oben haben wir das. Hat er gesagt, so tatsächlich von oben. Gott hat mein Gebet erhört. Ja. Und er sagt: Die ganze Zeit, als ich da im Krankenhaus war, bin ich allein im Zimmer gewesen. Boah, er sagt: Amen, Herr, du hast geholfen, hast mein Gebet erhört. Gott kennt unsere aufrichtigen und ernsten Gebeten. Ein Zitat, Schatzkammer 109, sagt: Ich glaube, dass durch die Macht der Fürbitte bald große Wunder geschehen werden, auch heute, wenn sein Volk sich aufmacht und nach himmlischer Hilfe Ausschau hält. Jesus wird die heiligen Engel nicht beauftragen, diejenigen freizukämpfen, die selbst nicht zu ihrer eigenen Befreiung unternehmen. Und wo stehen wir heute? Gott möchte mit uns zusammenarbeiten. Ich glaube, dass wir mit Jesus viel sprechen müssen, wenn wir den Sieg über unsere Charakterfehler erreichen wollen. Ich muss zum Fuß des Kreuzes gehen, so wie ich bin, mit all meinen Anliegen, klein oder groß. Und wir haben Anliegen. Wir haben Anliegen. Epheser 6, Vers 13 sagt der Apostel Paulus: Um deswillen ergreift den Hartnisch Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tag Widerstand tut und alles wohl ausrichtet und das Feld behaupten möget. Allein durch das Wort Gottes. Mit ihm werden wir zusammen. Denk nur an David. David, der ging mit einer Schleuder zu Goliath und der große Mann stand vor ihm, ein Riese. Ja, und er hatte keine eigene Waffe, aber seine Waffe war eine geistliche Waffe. In 1 Samuel 17, Vers 45 lesen wir diesen Gedanken. 1 Samuel 17, 45. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, dessen Gott, des Herrn Israels, den du verhöhnst. Die Waffe Davids war was? Der Name des Herrn Zebaoth, in deinem Namen, in Gottes Namen. Nicht unbedingt die Steine waren es, aber es war Gottes Name. Das war die Stärke. Heute haben wir es mit modernen Göttern Goliath zu tun. Es sind die finsteren Mächte, die damals bei Goliath waren. Und der Apostel Paulus sagt ja auch, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Und das müssen wir immer wieder erkennen. Wenn wir mit menschlichen Methoden diesen Kampf angehen, so ist die Niederlage schon vorprogrammiert. Jesus sagt den Jüngern ein Geheimnis: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wir haben in ihm eigentlich nur den Sieg. Zur Waffenrüstung, die uns Gott gibt, gehört die Wahrheit und die Wahrhaftigkeit, die Gerechtigkeit, die er uns vorgelebt hat in seiner Liebe. Für Jesus war das Gebet die stärkste Waffe in der Auseinandersetzung mit dem bösen Feind. Das Gebet. Und deswegen war er ja auch in der Wüste unterwegs, alleine mit seinem Vater. Satan macht große Anstrengungen auch heute, unser Gebetsleben zu zerstören. Manchmal werden wir von Termin zu Termin gehetzt, um den Anschluss zu der wahren Quelle zu unterbrechen. Er akzeptiert es, habe ich ein Zitat gefunden, wo er sagt, er akzeptiert, wenn wir uns in Gemeindeaktivitäten steigern und für gute Zwecke einsetzen, wenn er uns dadurch von der Beziehung zu Jesus ablenkt oder in falsche Sicherheit hineinwiegen lässt. Nicht nur draußen, auch in der Gemeinde. Da hört man mancher Prediger, der ist krank geworden, kann ich mir weitermachen. Und warum? Stress? Stress macht nicht Gott uns, Stress mache ich mir. Da muss ich selbst fertig werden. Abschließend möchte ich einige Texte aus Epheser weiterlesen. Epheser 6, Vers 10 bis 13. Epheser 6, 10 bis 13. Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an den Harnisch Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Und in Vers 12 sagt es, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Vers 13, um des Willen ergreift den Harnisch Gottes, auf das ihr an dem bösen Tag Widerstand tut und alles wohl ausrichtet und das Feld behauptet. Das brauchen wir ja. Wir sind ja unter der Fahne unseres Heilandes Jesu Christi. An Timotheus schreibt der Apostel Paulus in 2 Timotheum 2, Vers 5. 2 Timotheum 2, Vers 5. Und so jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Und wie oft kämpfen wir auf eigenen Posten, mit eigenen Methoden, mit eigenen Ideen, aber wir kämpfen. Wir sind ja doch in der Gemeinde und Gott muss uns ja annehmen. Worin besteht also der Kampf des Glaubens? Ist der Kampf und beständige Verbindung mit Jesus Christus im Gebet. Das Bleiben in Jesus geschieht bei uns nicht automatisch. Die Rebe am Weinstock, die ist automatisch angewachsen. Aber wir brauchen die ständige Gemeinschaft mit Gott. Täglich Zeit zur Andacht und zum Gebet müssen wir uns vorreservieren. Jesus den Tag über nicht aus den Augen verlieren, sich für seine Wege zu entscheiden und seine Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist das Ziel, das wir uns setzen müssen. Und ein Zitat, wenn diejenigen, die am Kampf beteiligt, nicht hellwach, aufrichtig und auf der Hut sind, nicht um Weisheit bitten, nicht ernst beten, bleibt Satan Sieger, wenn er durch die Heere des Herrn hätte überwinden sein können. Wenn wir nicht standhaft bleiben, wenn wir nicht dastehen, wo Gott uns haben möchte. Und in 1 Korinther 9, Vers 24 bis 25 lesen wir den Gedanken, wisst ihr nicht, dass die so in den Schranken laufen, die laufen alle, aber einer erlangt das Kleinod. Laufen nun also, dass ihr es ergreift. 1 Korinther 9, 24, 25. Ein jeglicher aber, der da kämpft, enthält sich alles Dinges, jene also, dass sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche Krone. Die Sieger, die Sportler, die kriegen eine Medaille oder einen Kranz oder wie auch immer etwas, alles vergänglich. Alles vergänglich. Aber wir erhalten eine unvergängliche Krone. Ein guter Sportler verlangt sich viel ab. Er trainiert und trainiert, damit er mit dem Körper seine Leistung bringen kann, die ihm abverlangt werden. Während vielleicht andere nach Hause gehen und machen ein Nickerchen oder irgendetwas, so sind diejenigen, die beharrlich sind, am Ball. Die laufen ihre Kilometer, die stemmen ihre Gewichte oder was für eine Disziplin sie auch haben. Wenn Sportler solche Opfer für eine vergängliche Siegeskrone bringen, wie viel mehr sollten wir uns in Acht nehmen, den rechten Kampf des Glaubens zu kämpfen? Wenn ein Sportler Tag für Tag trainiert, sollten wir diese Verbindung mit Gott nicht auch aufrechterhalten. Übst du deinen Körper zur Ehre Gottes zu beherrschen? Versuchst du, in den Bahnen Gottes zu denken und nicht in denen der Welt? Wir leben ja in der Welt, aber nicht von der Welt. Liegst du in Fürbitte auf den Knien, während die anderen vielleicht schlafen? Hast du Gottes Wort wieder und wieder gelesen, sodass du Antwort auf deine Probleme finden kannst, wenn auch Schwierigkeiten über dich kommen? Hast du dir das nötige Rüstzeug angeeignet, um deinen Glauben an andere weiterzugeben? Durch Werk und Wort und allem Wesen sei Christus und sonst nichts zu lesen, sagt ein Liedertext. Auf dich wartet eine unvergängliche Krone, ein Geschenk, das nur er geben kann. Das letzte Zitat möchte ich mit euch lesen. Wir haben unsichtbare Feinde, denen wir begegnen müssen. Böse Menschen sind Werkzeuge der Mächte der Finsternisse, die durch jene wirken. Und ohne geistliches Unterscheidungsvermögen wird die Seele Satans die Seele Satans Machenschaften nicht erkennen, sondern umgarnt werden und straucheln und fallen. Wer überwinden will, muss sich fest an Christus halten. Er darf nicht zurückblicken, sondern muss sein Augenmerk stets aufwärts gerichtet haben. Aufwärts zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Möge der große Gott und starke Gott uns helfen, dass wir in diesem Glaubenskampf standhaft bleiben und den Sieg erringen, dass wir uns anschließen können in der Aussage von dem Apostel Paulus, wo er sagt in 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jedem Tag der gerechte Richter geben wird. Nicht nur mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Entscheidung treffen werden und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Heute. Ich wünsche allen, dass wir Überwinder werden, so wie Jesus überwunden hat, dass wir auch in unserem Glaubensleben Überwinder werden. Den rechten Kampf des Glaubens kämpfen, an ihm bleiben. Aber die Entscheidung nehmen wir heute, für die nächste Woche. Gott möge uns segnen, dass wir bewusst in der Nachfolge Jesu stehen. Gott segne uns. Amen. Ja, Vater, wir sind dir dankbar, dass du uns geliebt hast von Anbeginn der Welt. Wir wollen dir danken für die Botschaft, die du auch heute zu uns gebracht hast. Wir wollen dich bitten, hilf du uns, dass wir als deine Kinder an dir bleiben, so wie die Rebe am Weinstock. Dass wir in unserem Glaubenskampf den Sieg davontragen, um eins bei dir zu sein in aller Ewigkeit. Wir wollen dich bitten, segne du uns auch diesen Glaubenskampf. Segne du unsere alten Geschwister, die vielleicht müde geworden sind auf dem Weg. Gib ihnen Mut und Kraft, Durchhaltekraft. Segne auch die Kranken, Herr, wenn sie versucht sind. Schenke du ihnen Gnade, ihr Augenmerk auf dich zu setzen, dass du, Herr, ihr Arzt, ihr Helfer bist. Wir wollen dich bitten, Herr, gieße deinen Geist aus in voller Maße, dass wir erfüllt werden mit Kraft aus der Höhe, dass wir auch hinausgehen, um dich bekannt zu machen, dass die Welt erkenne, dass wir deine Kinder sind, dass wir warten auf deine baldige Erscheinung. So segne du auch die Gemeinde hier in Neumarkt, unsere Gemeinden im Großraum Nürnberg, eine jede Einzelne und hilf, Herr, dass wir auf dich blicken, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Danke, dass du uns gehört hast. Wir loben dich und preisen dich. Im Namen Jesu. Amen.